Kirche Unplugged, so ist der Podcast. Mein Name ist David Studemann und ich bin hier der Host. Wir reden über Themen rund um Psychiatrie und wollen Verständnis fördern, Bewusstsein vermitteln, Klarheit schaffen und Zusammenhänge erklären. Dieser Podcast ist entstanden durch eine Initiative von der Privatklinik Meiringen. Ich freue mich, bist du bei dieser Folge dabei. Wir reden heute über Brain Health und mein Gast ist jemand, wo wir auch schon zu Gast gehen. Es ist der Professor Dr. Med. Thomas Jörg Müller. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist ärztlicher Direktor an der Privatklinik Meiringen und er ist Co-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für ADHS. Ja, wir reden über etwas, was uns alle betrifft, unser Hirn, unsere mentale Gesundheit und die Frage, wie wir in einer Welt voller Stress, Reizüberflutung, Dauererreichbarkeit können gesund bleiben und was der Begriff Brain Health überhaupt alles beinhaltet. Thomas, schön, bist du da. Jetzt ist gerade die erste Frage. Was verstehst du unter Brain Health?
Also man könnte es natürlich gleich erstmal ins Deutsche übersetzen, also Hirngesundheit. Und es geht letztendlich darum, sicherzustellen, dass das Gehirn im Laufe der Lebensspanne die Leistungsfähigkeit erhält. Und die Leistungsfähigkeit, die bezieht sich auf verschiedene Faktoren. Also, dass man kognitiv fit ist, dass man sich psychisch wohlfühlt, dass man im sozialen Umfeld funktioniert, wie man es gerne hätte, dass man emotional fit bleibt. Und Ziel ist es, diese Hirngesundheit, Brain Health, zu erhalten im Leben. Und da gibt es ja auch verschiedene Initiativen in diesem Zusammenhang. Und ich sage ja immer, das Gehirn, das ist eines der wichtigsten Organe unseres Körpers. Das sieht man schon daran, dass es ca. 20-25% unseres Energiehaushaltes verbraucht. Ja. Also ein ganz wichtiges Organ und Sitz der Psyche. Ja. Und von daher ist es natürlich sehr wichtig, dass wir das erhalten können und auch das Menschlichste vom Menschlichen erhalten können.
Mhm. Du hast aber gesagt, Sitz der Psyche. Jetzt hat man auf der einen Seite die Neurologie, also ja, die Hirngeschichte, und dann hat man die Psychiatrie. Wo liegt der Unterschied? Oder wie kann man das auseinanderhalten?
Ja, also ich habe ja manchmal da einen radikalen Ansatz, das kann man gar nicht auseinanderhalten. Ja. In der Schweiz hat sich die Neurologie aus der inneren Medizin entwickelt, aber in Deutschland war das anders, da hat sich die Neurologie aus der Psychiatrie entwickelt. Also der Name Alzheimer und Wernicke, das sind so berühmte Namen in Bezug auch in der Neurologie, aber das waren beides Psychiater. Alzheimer natürlich wegen der nach ihm benannten Demenz. Und die Neurologie hat sich dann letztendlich dann weiterentwickelt. Es gibt der ehemalige Chef vom National Institute of Mental Health in Bethesda, das ist in der Nähe von Washington, eigentlich das größte Hirninstitut für Psyche, für Neurologie etc. Der hat mal den Unterschied zwischen Neurologie und Psychiatrie so definiert: Die Neurologie ist wie die Kardiochirurgie und die Psychiatrie wie die Kardiologie. Mhm. Und der Unterschied ist letztendlich, die Psychiatrie hat eher mit Störungen der Kommunikation im gesamten Gehirn zu tun. Und darauf basierend gibt es Krankheiten. Und die Neurologie, schönes Beispiel ist der Schlaganfall. Da sieht man sehr klar, das können Sie ja zum Beispiel, also das kann man wunderbar in der Kernspintomographie nachweisen. Da gibt es dann irgendeine Durchblutungsstörung und dann gibt es eine bestimmte Region im Gehirn, die ausfällt und dann kann man entsprechende neurologische Ausfälle zum Beispiel, dass die Hand links nicht mehr funktioniert, nachweisen. Und das geht eben in der Psychiatrie so nicht.
Mhm. Also ich probiere es mal in meinen Worten zu fassen. Jetzt kannst du mir das sagen, ob ich das einigermaßen so wiedergebe. Also die Neurologie beschäftigt sich eher mit dem Hirn und Psychiatrie eher mit dem Verhalten.
Ja, also die Psychiatrie, die beschäftigt sich ganz klar mit einer Hirnfunktion.
Okay.
Und wir verhalten uns ja aufgrund unseres Gehirnes so oder so. Ja, also je nachdem, wie wir aufgezogen worden, welche Genetik dahinter steckt. Ja. Aber dann kommen wir natürlich zu dem Leib-Seele-Problem, dem Dualitätsproblem. Und ich bin der festen Überzeugung, wahrscheinlich ist dann doch die Seele oder das, was wir als solche empfinden, schon eine Funktion des Gehirns. Ja. Mhm. Mhm. Und letztendlich der Unterschied, der entscheidende ist, dass die Neurologen klare Nachweise haben, sei es durch Bildgebung, sei es durch die Hirnstrommessung, sei es durch bestimmte Laborparameter. Und das haben wir in der Psychiatrie halt nur andeutungsweise bis jetzt.
Mhm. Aber das kann ja auch ein bisschen verwechselt werden, manchmal, oder? Dass man die Fachgebiete nicht ganz weiss, zu welchem gehört es jetzt.
Ja, als Beispiel ist zum Beispiel die Demenz. Ja. Es ist übrigens auch in den Klassifikationssystemen. Die Weltgesundheitsbehörde gibt ja die so alle 30 Jahre neue Versionen raus. Gerade im ICD-11 sieht man, es gibt ein Kapitel Neurologie, es gibt ein Kapitel Schlaf, es gibt ein Kapitel Psychiatrie. Das sind die Kapitel 6, 7 und 8.
Ich sehe doch, bist du hier richtig versiert.
Ja. In den Kapiteln 6 und 8, 6 ist die Psychiatrie, glaube ich, 8 ist die Neurologie, sind jeweils die Demenz auch abgebildet. Ja? Und das liegt schon auch daran, bei einer demenziellen Erkrankung, man kann heute die alzheimerische Erkrankung positiv diagnostizieren. Vor 20, 30 Jahren war das ganz einfach so, man hatte die Symptome gehabt, so wie die Psychiater im Allgemeinen auch vorgehen. Ja. Man hat Ausfälle gehabt von der kognitiven Leistung, emotional und so weiter. Aber heute hat man Parameter, die man abnehmen kann. Also man kann zum Beispiel das Nervenwasser untersuchen, also die sogenannte Lumbalpunktion durchführen. Mhm. Und dann hat man bestimmte Veränderungen da drin, womit man dann das letztendlich diagnostizieren kann und dann die Bildgebung. Ja. Mhm. Und so ist das dann in der Diagnostik eher neurologisch, aber wenn es dann um die ganzen Verhaltensauffälligkeiten geht, dann ist das wieder die Domäne der Psychiatrie. Und das ist halt die Krux, dass die Neurologie und die Psychiatrie letztendlich einen fließenden Übergang haben.
Genau, das war jetzt gerade die Folgefrage, oder? Eins Ganzes, wäre das nicht eine riesige Chance für beide Themen?
Das wäre so. Ich habe ja Neurologie im Fremdjahr gemacht, hier im Inselspital. Das war für mich eine hochfaszinierende Zeit. Und man kann schon sagen, ich denke an die Epilepsie-Sprechstunde. Da gab es praktisch keinen Patienten mit Epilepsie, der nicht noch begleitende psychiatrische Auffälligkeit hatte. Mhm. Typischerweise Angsterkrankungen und Depressionen. Und wenn man dann denkt, früher waren die großen psychiatrischen Anstalten ja bevölkert mit Patienten, die Infektionskrankheiten wie die Syphilis hatten und das Spätstadium, die Neurosyphilis, das ist dann ein neuropsychiatrisches Krankheitsbild mit einem manischen Syndrom, mit psychomotorischen und motorischen Auffälligkeiten und demenziellen Syndrom. Und das sind so Dinge, die letztendlich, also früher gab es den Nervenarzt in Deutschland, da hat man 3 Jahre Neurologie und 3 Jahre Psychiatrie gemacht. Und ich bin eigentlich der Meinung, man sollte das wieder einführen und sich danach erst so eine Grundausbildung in Neuropsychiatrie und danach sich weiter spezialisieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann die Verbände so sehen, aber ich finde, ein Neurologe ohne Psychiatrie und ein Psychiater ohne Neurologie, da verpasst man was.
Ja. Also das ist ganzheitlich ganz etwas Wichtiges. Jetzt, wenn wir vielleicht schnell in die Neurologie schauen, da gibt es, glaube ich, eine rechte Entwicklung in den letzten 25 Jahren. Nimm es mal ein bisschen mit.
Ja, genau. Ich muss gerade erschüttert feststellen, dass das vor 25 Jahren war, als ich Neurologie gemacht habe. Ich kann mich zum Beispiel an die Sprechstunde für die Multiple Sklerose erinnern. Mhm. Das war für uns Assistenten immer so, ja nicht der Horror, aber in dem Sinne, da waren Fälle, die uns auch in der Seele leid taten. Ja, das waren immer sehr dramatische Fälle. Und ich mag mich erinnern, ich habe in einem Nachtdienst eine Patientin gehabt, eine junge Patientin, die war vielleicht so Ende 20, ja, die hatte Schwindel. Und dann haben wir das MR gemacht und Treffer versenkt. Das war eine Multiple Sklerose, also ein akuter Schub. Und dann hat man Corticosteroide, also kortisonartige Substanzen gegeben und dann konnte man den Schub unterdrücken. Und heutzutage hat sich zum Beispiel gerade in dem Bereich in der Neurologie extrem viel getan mit dem monoklonalen Antikörper. Also das sind Antikörper, die dann eingesetzt werden für verschiedene Krankheitsbilder, unter anderem für die Multiple Sklerose. Und das hat dazu geführt, dass ein Stück weit, gerade wenn man es rechtzeitig diagnostiziert, diese Panik vor dieser Diagnose eigentlich deutlich zurückgegangen ist. Also man kann das viel besser kontrollieren und viele Patienten haben nicht mehr diese massiven, auch gerade körperlichen Folgeerscheinungen.
Das ist ja auch eine Krankheit, die relativ jung im Alter diagnostiziert
wird. Das ist so, ja. Unspannenderweise in wenigen Prozent beginnt mit psychiatrischen Phänomenen. Okay. Ja, also ich hatte eine Patientin, die hat eine Manie gehabt, also da war die Stimmung ein wenig zu gut. Mhm. Wir sind dann mal zum Äußersten geschritten und haben A, körperlich untersucht und B, haben ein MRI gemacht und da schau her, die Patientin hatte eine Multiple Sklerose und das seit Jahren. Ja, also da muss man auch von Seiten der Psychiatrie genau achten, dass man halt was Neurologisches oder was anderes nicht übersieht.
Ja, das hat Ursprung in diesem Bereich.
Genau, ja.
Jetzt Ein Beispiel ist Migräne. Oder? Da, wenn wir mal darüber reden, da haben wir im Vorgespräch kurz darüber geredet. Nimm es mal mit. Was ist bei Migräne besonders?
Also vor einigen Jahren war ich auf einem Kongress, ich weiß gar nicht, ob es in Barcelona war, ECMP-Kongress, European College of Neuropsychopharmacology, ähnlich kann ich es mal aussprechen. Und das ist immer ein sehr spannender Kongress, da geht es eigentlich um die Weiterentwicklung gerade von biologischen Behandlungsformen in der Psychiatrie vor allem. Ja. Und da war aber ein Preis verliehen worden, es war der Lundbeck-Preis, über 10 Millionen Euro für einen norwegischen Neurologen. Und es ging um die Verleihung des Preises in Bezug auf die Migräne. Und das Erste, was er sagte, und das war dann etwas provokativ, Migräne ist keine neurologische, sondern eine psychiatrische Erkrankung. Okay. Und da haben doch alle, einschließlich der Psychiater, etwas gestaunt. Und warum sagte er das? Weil es letztendlich, es gibt zwar einen Marker, aber den kann man so noch nicht so routinemäßig bestimmen. Da muss man darauf vertrauen, was der Patient sagt. Und das ist so wie beim schizophrenen Patienten, wenn der Stimmen hören berichtet, muss man ihm vertrauen. Wir können ja die Stimme nicht hören. Und wir können auch die Symptome der Migräne vielleicht nachempfinden, wenn man das selber hat. Ja. Aber wir können ja nicht den Schmerz empfinden, den der Patient oder die Patientin empfindet. Und da ist jetzt auch wieder die Überschneidung. Da gibt es jetzt Antikörper, ich habe es mir extra aufgeschrieben.
Du hast
genau, Calcitonin Gene Related Peptide, also das ist ein bestimmtes Peptid, das ist ein bestimmtes Protein im Gehirn. Und das kann man jetzt mit monoklonalen Antikörpern, also das sind Antikörper, die geklont werden und die spezifisch darauf, also spezifisch dieses Peptid rausholen. Und wenn man das anwendet, dann gerade bei den schweren Migränefällen, und ich habe das in meiner neurologischen Zeit viel gesehen, also kann man dafür sorgen, dass die Symptomatik fast vollständig zurückgeht. Okay. Und das ist natürlich hochspannend. Ja, klar, und ja. Da beneiden wir Psychiater die Neurologen natürlich sehr. Aber der Gag bei der Sache ist, also das Risiko für eine Depression mit einer Migräne ist dreifach erhöht und okay. bei einer Depression oder beim ADHS ist umgekehrt auch wiederum das Risiko für eine Migräne erhöht.
Also, es hängt alles zusammen.
Ja, genau. Und auch genetisch, man weiß, ADHS und Migräne hat zum Beispiel eine genetische Überschneidung. Deswegen frage ich immer nach einer Migräne, wenn ich jemanden auf ADHS untersuche. Aber der Gag ist jetzt, dass wenn man die Patienten dann mit Migräne behandelt, mit einem dieser monoklonalen Antikörper, deren Pharmanamen ich leider nicht merke, dann geht auch die Depression zurück. Ja. Okay. Und das ist natürlich entscheidend. Das heißt, es ist eben nicht nur so, dass man die neurologische Symptomatik in den Griff bekommt, sondern auch begleitend die psychiatrische Symptomatik. Mhm. Und da sage ich halt immer, ja, es ist ja auch nicht überraschend, es ist ja nur ein Gehirn, das man behandelt und nicht mehrere, nicht ein neurologisches und ein psychiatrisches. Ja. Umgekehrt ist leider so, man kann diese Antikörper jetzt nicht benutzen, um nur eine Depression zu behandeln. Das war natürlich meine erste Frage in dem Zusammenhang und das ist leider so nicht. Aber es gibt Hinweise, dass bestimmte Antikörper möglicherweise bei der bipolaren Erkrankung, also bei der manisch-depressiven, eingesetzt werden können. Ja. Aber das sind erst Versuche.
Ja. Also das heißt, die Zusammenhänge, die sind entscheidend. Das ist ganz spannend, dass du das jetzt erklärt hast. Jetzt, ja, wenn das so eng verbunden ist, sage ich es jetzt einmal so ein bisschen in meinen Worten, stellt sich ja die Frage, was belastet unser Hirn heute eigentlich? Oder ist es, wenn man den Alltag anschaut, die moderne Welt ist, wir sind immer erreichbar. Abschalten fällt, habe ich das Gefühl, fällt vielen Menschen schwer. Wie schätzt sich das hin? Man wird ja wie unkonzentrierter durch das, weil man einfach ein Dauerrauschen hat. Ich sage es jetzt einmal so.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ich meine, wir sind ständig an unseren Mobiltelefonen und dann gibt es irgendwelche Apps, die dann einen ständig ablenken. Ich habe jetzt bewusst zum Beispiel meine Apple Watch ausgeschaltet, weil die dann vibriert. Ja. Und wir sehen ja viele Patienten, die genau diese Problematik haben und die werden ständig abgelenkt. Vor vielen, vielen Jahren, also das ist sicherlich mehr als 10 Jahre her, gab es einen Artikel in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Und da ging es um das funktionale ADHS. Das heißt also, es ging um Manager, die halt genau diese Problematik haben, die müssen ständig erreichbar sein, die müssen ständig irgendwas machen und die dann irgendwann mal aufgrund dieser massiven Überflutung von Anforderungen einfach zusammenbrechen und dann letztendlich einen Burnout bekommen oder Schlimmeres. Ja. Und genau diese Überflutung, die moderne Gesellschaft, gerade auch mit den mobilen Applikationen, ich denke, das hat noch zugenommen. Da ist ja zum Beispiel auch die große Frage, ob nicht junge Menschen letztendlich dann auch aufgrund dieser Tatsache ein erhöhtes Risiko haben, später dann auch psychiatrische Erkrankungen zu entwickeln. Mhm. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ja, weil das ist ja so ein Dauerstress. Und Stress erhöht das Risiko für die Auslösung jeglicher Erkrankung. Ja, ob das der Bluthochdruck ist, die Depression, der Schlaganfall. Ja. Ja. Und dann natürlich die vielen Krisen. Ja.
Was hat jetzt permanenter Stress, was heisst das für das Hirn? Was ist das, was im Hirn passiert?
Also letztendlich durch den permanenten Stress hast du immer einen erhöhten Cortisolspiegel. Ja, du hast also ein bisschen mehr Stresshormone im Körper. Es gibt auch Patienten, die das aufgrund von Erkrankungen so haben. Und da frage ich zum Beispiel nach, wie ist denn eigentlich der Ruhepuls? Und die haben dann nicht selten schon mal einen erhöhten Ruhepuls. Ja, der ist nicht pathologisch, aber er ist so an der Grenze und die sind ständig irgendwie auf Achse und auf Draht. Die schlafen dann auch schlecht. Und das führt dazu, dass die Erholung des Gehirns, aber des gesamten Körpers eingeschränkt ist. Das musst du dir so vorstellen, ist letztendlich, wenn du beim Elektroauto immer ein bisschen zu sehr entlädst. Man soll es ja immer zwischen 20% und 80% halten und du machst immer so 19%, 18%, 17%. Ja. Und wir sehen dann auch viele Patienten, die dann ausgebrannt sind und scherze dann immer, ja, sie sind hier zur Batterieaufladestation bei uns in der Klinik, aber wir müssen jetzt die tiefen entladene Batterie dann doch reparieren auch und ihnen wieder helfen, da rauszukommen. Und da gibt es natürlich viele, viele Faktoren, mit denen du das messen kannst. Eine Kollegin hier, die Elisabeth Barlin, die beschäftigt sich zum Beispiel mit der Herzratenvariabilität. Und wenn die schlecht ist, dann ist das ein Ausdruck von Stress. Also du reagierst nicht mehr flexibel auf äußere Einflüsse. Und dieser Dauerstress, der ist dann je nach Genetik belastend. Ja.
Die Umweltfaktoren, wenn ich jetzt gerade rausschaue, jetzt kommt gerade so schön die Sonne. Wir haben schon mal miteinander nämlich über das Wetter geredet. Aber der Umweltfaktor ist ein entscheidender Faktor, der kann Stress auslösen kann. Also zum Beispiel die Hitze, hast du denn gesehen?
Also die Hitze ist ja mein Lieblingsthema.
Ja, genau.
Da gibt es klare Zusammenhänge. Also es gibt Korrelationen. Man muss immer aufpassen, wo ist es jetzt Ursache und Wirkung. Das sind Faktoren, da ist ein viel Rauschen mit drinnen. Ja. Aber Hitze, das wissen wir alle, wir werden dadurch gestresst. Es gibt natürlich hitzelebende Wesen und weniger hitzelebende. Ja, also ich finde Hitze unerträglich. Ja. Ich habe mir manchmal überlegt, ob ich nicht nach Nordnorwegen auswandere. Da ist dann schön kühl, aber man täuscht sich, auch dort wird es ja jetzt wärmer. Ja. Also das ist ein Stressfaktor. Aber ich mag mich erinnern an eine Studie, die in China gemacht wurde, in der Nähe von so großen Stahlwerken. Und da hat man untersucht, wie hoch das Risiko aufgrund der Umweltfaktoren für die Entwicklung von ADHS ist bei Kindern. Und das ist fünffach erhöht.
Okay.
Und das ist halt eben die direkt abgegebene Hitze in der Umgebung. Die Gegend ist wärmer. Und gleichzeitig aber auch noch die Umweltverschmutzung, also gerade die Luftverschmutzung, die ist ein entscheidender Faktor. Und diese Kombination aus diesen Faktoren plus dann noch vielleicht noch andere Belastungsfaktoren, das setzt bei uns Stress auf.
Ja, ja, Stress kennen wir alle. Und oft ist ja so, du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, Schlaf.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz etwas Wichtiges. Und das unterschätzen wir manchmal, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Aber wie fest hat der Schlaf, sag jetzt mal, Einfluss auf unser Hirn und auf unsere Psyche?
Gut, also wir kennen natürlich alle Schlafstörungen und wenn man mal eine Nacht durchgemacht hat, dann ist man am nächsten Morgen gerädert. Also ein bisschen kann man den Schlaf schon nachholen. Also im Vorfeld hatten wir kurz drüber gesprochen. Aber wenn man regelmäßig schlecht schläft, dann ist es ein zusätzlicher Stressfaktor. Ja. Und es gibt kaum eine psychiatrische Erkrankung, die nicht begleitend Schlafstörungen hat. Ich sage immer, zum Beispiel in einer Krisensituation sind es klassischerweise die Einschlafstörungen. Das sind Sorgen, die drücken und dann kann man nicht einschlafen, weil man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was passiert. Genau. Ja, und dann liegt man stundenlang im Bett und irgendwann schläft man erschöpft ein und dummerweise klingelt dann schon der Wecker. Das heißt, wenn man so 7 Stunden braucht und nur 4 Stunden regelmäßig schläft, irgendwann mal ist dieser Puffer weg. Bei der Depression ist es eher so, die Patienten schlafen sogar eher schneller ein bisweilen, ja, oder kommen viel in ein bestimmtes Schlafstadium schneller und dann wachen sie mitten in der Nacht auf. und schlafen nicht mehr ein. Und dann haben sie Früherwachen. Und dann sind Menschen, die nicht schlafen können, sind dann gerädert. Ich sehe das bei meinen Patienten. Klar, nach 30 Jahren Psychiatrie sieht man es einfach. Ja. Sagen, na, heute haben sie aber nicht gut geschlafen. Woher wissen sie das? Naja, das sieht man doch. Ja. Okay. Und das hat ja auch eine Auswirkung auf die Konzentrationsfähigkeit, auf die Leistungsfähigkeit. Das ist ja ein massives Problem. Und wenn die Patienten dann wirklich mal längere Zeit, gerade im Rahmen von einer psychiatrischen Erkrankung, nicht schlafen konnten, dann ist eine der wichtigsten Dinge, die mir am Herzen liegen, dass wir am Anfang für einen guten Schlaf sorgen. Ja? Ja. Da darf man auch mal ein Schlafmittel geben, aber nur kurzfristig, ja, solange es halt nötig ist, ja. Weil die Mittel, die wir im Allgemeinen geben, die fördern nicht gerade den natürlichen Schlaf. Ja, es gibt einzelne Medikamente, auch also nicht nur pflanzliche, die den Schlaf so fördern, dass es dann auch sich normalisiert. Aber diese es gibt eine bestimmte Schlafstruktur. Du hast am Anfang halt diesen Tiefschlaf, dann hast du den REM-Schlaf mit diesen schnellen Augenbewegungen. Und dann im Laufe der Nacht ändert sich das ganz typisch. Und bei den Depressiven ist das dann einfach völlig destrukturiert. Ja. Und das Ziel ist, diesen Schlaf zu normalisieren. Und der Schlaf hat halt eine extrem wichtige Funktion. Ja.
Was passiert denn neurologisch in der Nacht? Das ist eine schwierige Frage, nehme ich an. Aber was geht denn genau?
Das war ja bis vor kurzem unklar. Also wir hatten witzigerweise heute in der Visite zweimal sogar über das Thema Traumdeutung diskutiert. Da bin ich ja äußerst kritisch. Okay. Aber was in der Nacht, das Träumen ist letztendlich, hat die Funktion, das, was man am Tag oder zuletzt erlebt hat, zu verarbeiten. Ja. Ja, und dann das Gehirn so umzustrukturieren, auch Gedächtnisbildung zu ermöglichen, ja. Und auch Müll rauszuräumen. Es gibt ja bestimmte Hirnzellen, die Glia ist das, ja, und das ist so wie der Abfallmotor, die angeschlossen sind an die Nervenzellen, dass man halt den Müll abtransportiert. Und da weiß man zum Beispiel auch, wenn man regelmäßig schlecht schläft, dass da natürlich das Risiko besteht, dass der Müll, der sich dann im Laufe des Lebens dann halt auch anhäufen kann, dann schlechter abgebaut wird. Ja. Und der Schlaf hat diese stabilisierende Funktion. Ist ja hochspannend. Also Hunde zum Beispiel, die schlafen ja zwischen 12 und 14 Stunden. Mhm. Wölfe aber nur 7 bis 8 Stunden. Okay. Bei den Hunden hat das was mit der Langeweile zu tun. Ja.
Die müssen auch nicht kämpfen
um Zaster. Die müssen nicht ums Essen kämpfen. Ja. Aber die Wölfe, die sind halt unterwegs. Delfine, die schlafen ja nur ganz wenig, ja, und die schlafen nur mit jeweils einer Gehirnhälfte. Ja. Also es dient letztendlich schon dazu, das Gehirn zu stabilisieren, also die Erlebnisse, die man tagsüber hatte, zu verarbeiten und aufzuräumen. Ja. Letztendlich ein bisschen Ordnung in das Gehirn zu bekommen. Da gibt es auch schöne, auch genetische und andere Untersuchungen, die das sehr schön zeigen können in der Zwischenzeit. Es war ja lange Zeit unklar. Aber warum beim Delfin nur eine Hirnhälfte? Ja, weil sie natürlich mit der anderen aufpassen müssen, ob da nicht jemand kommt. Ja, ja. Und ja. Da haben wir natürlich den Vorteil, wenn wir da im Bett liegen, da kommt ja nachts im Allgemeinen niemand.
Nee,
ja.
Das ist so. Aber vielleicht eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe Handball gespielt und hatte eine Hirnerschütterung gehabt.
Oh.
Also wirklich nichts Lustiges. Was bei mir extrem auffallend war, dass mir der Körper immer wieder, oder ich habe wahnsinnig viel geschlafen und habe gemerkt, dass ich immer muss schlafen. Tut das Hirn wie ein bisschen runterfahren im Schlaf? Also, wie muss man das vorstellen?
Ja, aber wenn du eine Gehirnerschütterung hast, dann hast du ja, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Erschütterung der Hirnsubstanz. Ja. Das heißt, es kann auch ganz kleine Schäden geben im Gehirn. Ja. Ja, und das Gehirn braucht dann viel Energie, das wieder zu normalisieren.
Ja. Ja.
Also im Studium habe ich noch gelernt, die Nervenzelle, die weg ist, ist weg. Dem ist zum Glück so nicht. Ja, also das ist erfreulich. Ja, ja, ja. Und normalerweise eine Gehirnerschütterung, aber das ist so, wie wenn du eine Wunde hast im Hirn. Ja.
Ja.
Und das muss der Körper dann halt, und das, also wenn du viele Wunden hast, dann ist das anstrengend. Ja. Und das Gehirn wird dann wieder restrukturiert und das ist eine Leistung. Und das macht müde. Ja. Also das setzt dich unter Stress. Ja. Deswegen sagen wir ja auch Menschen mit Gehirnerschütterung, jetzt bitteschön nicht aufstehen, sondern sich Zeit nehmen ich weiß nicht wie lange, eine Woche oder sowas, dann Ruhe zu geben,
genau.
Was für viele schwierig ist,
ja.
Weil man glaubt ja nichts zu haben.
Aber jetzt jemand chronisch einfach schlecht schläft, jetzt nichts mit der Hirnerschütterung. Du hast gesagt, es gibt Leute, die depressiv sind, sie eher, die schlafen gut ein, aber wachen dann irgendwann auf und können dann nicht mehr einschlafen. Andere können gar nicht einschlafen. Aber wenn man das chronisch hat, was hat das? Also, das gibt eine Gefahr von Folgekrankheiten.
Ja, von vielen. Also erstens mal deine ganze Leistungsfähigkeit nimmt an, die kognitive auch damit. Viele, gerade Männer, werden dann reizbarer. Ja, also es gibt eine gewisse Reizbarkeit. Ja, und du erhöhst letztendlich damit das Risiko für viele andere Erkrankungen. Also das beste Beispiel einer spezifischen Schlaferkrankung ist das Schlafapnoe-Syndrom. Ja, das habe ich natürlich vor allem in der Neurologie gesehen. Ja. Also dass man da nachts da mal eine Minute nicht atmet, im Rahmen von der Erkrankung, hat ja bestimmte Risikofaktoren, wodurch das ausgelöst wird, zum Beispiel Übergewicht, ja. Und umgekehrt erhöht das aber das Schlaganfallrisiko. Das heißt, und zwar auch über den Mediator der Erhöhung des Blutdruckes, also das Risiko für eine Blutdruckerhöhung steigt und dann letztendlich das Risiko dann für einen Schlaganfall, also für eine Streifung, wie man hier sagt. Ja. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man das gut behandelt. Das ist übrigens spannend, Übergang zwischen Psychiatrie und Neurologie. Mhm. Es gibt nämlich eine gemeinsame Schlafsprechstunde der Lungenheilkunde, der Pneumologie, der Neurologie und der Psychiatrie im Inselspital. Ja, ich habe das als Assistent miterlebt und gleichzeitig war ich dann auch noch der Chefarzt von der Psychiatrie. Okay. Und das war total spannend, weil das die verschiedenen Aspekte der drei Fächer halt zusammengebracht hat. Ja. Ja. Und ich hatte einen Patienten eine ADHS-Abklärung, der war der festen Überzeugung, ADHS zu haben. Der war adipös, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie schlafen Sie denn? Ja, schlecht. Ja, und was sagt denn Ihre Frau? Ja, ich habe manchmal Schlafaussetzer. Und da war die Symptomatik aber wie ein ADHS. Man kann dann schon auch eine Stimulanz geben, aber man steigert damit dann gleich das Schlaganfallrisiko. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, dann sind Sie hier nicht in der richtigen Sprechstunde, diese Richtung 10 Meter. Ja, und dann haben wir ihn natürlich direkt in der Schlafsprechstunde aufgeboten. Ja, und dann kriegt man halt diese Sauerstoffmaske. Ja, wenn man sie verträgt, ist das natürlich hochhilfreich.
Mhm. Jetzt haben wir Brain Health, also Schlafen, ist etwas Wichtiges für unser Hirn. Jetzt haben wir mal schauen. Ja, es geht natürlich noch weiter. Ich meine, die Ernährung ist ein grosses Thema. Ja. Welche Rolle spielt die Ernährung für Brain Health?
Gut, ich bin kein Ernährungsexperte, aber wenn man sich nur mit Burgern ernährt und viel Torten, ja.
Das war noch fein, sage ich auch.
Also. Ja, also man muss auch aufpassen. Also wenn man dann zu asketisch vorgeht, dann ist es auch nicht hilfreich. Man darf auch mal vergnüglich etwas essen, aber alles in Maßen und nicht in Massen. Ja. Und natürlich gibt es bestimmte Diäten, wie man das ja nennt, also zum Beispiel die mediterrane Kost, da weiß man schon, dass das auch, ja, weil es auch ein bisschen antioxidativ wirkt, dass das natürlich förderlich ist. Und ich meine, wir achten hier auch in der Klinik darauf, dass die Patienten natürlich etwas vernünftige und gesunde Nahrung bekommen. Also wenn wir jeden Tag Wiener Schnitzel auftischen würden mit Pommes, dann wäre das schwierig. Ja, klar. Und alleine, wenn man zu fett isst, kann man ja eigentlich ganz einfach sagen, erhöht dann das Risiko von Fett im Blut. Ja? Das erhöht das Risiko für Arteriosklerose, also für Kalkablagerung in Anführungsstrichen. Und das erhöht wiederum das Schlaganfallrisiko. Mhm. Also das ist ganz klar. Also eben, wie die Römer gesagt haben, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, mens sana in corpore sano. Genau. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Und das hat natürlich auch was mit der Ernährung und dann letztendlich auch mit der Bewegung zu tun.
Ja. Das ist ja, glaube ich, Essex steht für das. Gell?
Genau. Okay. Und das ist ganz klar. Und wenn man sich gesund ernährt, dann fühlt man sich auch wohler.
Ja.
Aber reine Askese hilft dann auch nicht. Ja.
Ja. Was sind echte Brain Foods?
Ja. Da erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich kann nur sagen, was kein Brain Food ist, ja.
Hamburger.
Ja, genau. Aber auch ein Hamburger als solcher ist ja nicht ganz unausgewogen. Er ist proteinreich, du hast dabei Gemüse und du hast halt ein bisschen Kohlenhydrate. Aber das Entscheidende ist die ausgewogene Ernährung. Ja. Es gibt nicht das Brain Food für. Es gab ja lange Zeit die Diskussion, das ist ja ehemaliger Mitassistent von mir, der das sehr lange untersucht hat, Gregor Berger, Der hat untersucht die Omega-3-Fettsäuren, ob die so eine stabilisierende Wirkung haben. Ja, und wenn man die dann sozusagen als Tabletten aufnimmt, dann glaubte man zumindest, dass man zum Beispiel auch prophylaktisch oder dann, wenn es schon aufgetreten ist, so Erstpsychosen besser behandeln kann. Mhm. Ja. Aber leider hat sich herausgestellt, dass es halt nicht so hilft, wie wir es gerne hätten. Ja. Okay. Es ist nicht verkehrt und Omega-3-Fettsäuren sind sicherlich nicht verkehrt, aber es ist nicht das Brain Food, jetzt ist meine Depression weg. Das wäre schön. Es gibt ja viele Patienten, die dann auch mit verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln kommen. Ja, es ist klar, wenn man Vitamin D-Mangel hat, dann sollte man das ersetzen. Ja. Aber wenn man keinen hat, dann halt nicht.
Ja. Ja. Ja.
Wir holen uns ja das eigentlich aus dem Essen raus, was wir brauchen.
Ja. Genau. Also ausgewogen ist sicher sinnvoll, wenn ich es richtig verstanden
habe. Genau. Es gibt ja dann auch noch diese Darm-Gehirn-Verknüpfung.
Genau.
Ja. Das ist einfach noch nicht verstanden. Da gibt's schon klar, es gibt Hinweise darauf, dass wenn das Mikrobiom schlecht ist und wenn man da sozusagen Pech hat mit seiner Bakterienbesiedlung, dass das dann indirekt das Risiko erhöht, auch eine neuropsychiatrische Auffälligkeit zu bekommen.
Ja.
Gibt's ja sogar, man hat sogar, glaube ich, Kot verpflanzt von, wahrscheinlich waren das Ratten oder Mäuse, die quasi Parkinson hatten an andere und dann konnte man den Parkinson sozusagen weiter übertragen. Also das sind natürlich spannende Befunde, aber der Darm ist komplex und das Gehirn ist komplex. Und wenn man zwei komplexe Systeme miteinander noch verknüpft, dann wird es halt noch komplexer.
Lebt nicht einfacher.
Ja, ja. Ja. Aber es ist klar, wenn man eine ausgewogene, gute Ernährung hat, eine gute Verdauung, ich denke, dann ist es sehr hilfreich für die Hirngesundheit.
Also jetzt haben wir gehört, Schlaf ist wichtig, wir haben gehört, die Ernährung. Jetzt ist natürlich das nächste Bewegung. Jetzt euer persönliches Beispiel. Wenn man geht joggen, wenn ich gehe joggen, braucht das ja manchmal ein bisschen Überwindung, ein bisschen Antrieb, das kennen wir glaube ich alle,
ja,
dass man wirklich geht. Aber wenn man dann gejoggt hat und man dann daheim getuscht hat, gibt das einem ein unglaublich gutes Gefühl, nicht nur im Körper, sondern ich habe das Gefühl auch von der Psyche oder vom Hirn her. Warum fühlt man sich denn so gut?
Das ist der Dopaminausstoß.
Okay, das ist das.
Ja, und wahrscheinlich noch Endorphine auch noch, also so ein bisschen so der Kick, wie wenn man Opioide nehmen würde, ja. Und das ist, ich glaube, das ist auch, weil man dann auch geistig freier wird. Ja, ich habe eine Zeit lang auch gejoggt. Mir kamen immer die besten Ideen beim Joggen.
Ja. Ja,
und das ist wirklich was sehr angenehm und was sehr Befreiendes. Und da ist es halt genau die Kondition. Ich habe ja vorhin das lateinische Sprichwort gebracht. Und das ist so, wenn man einen gesunden Körper hat, dann hat man auch einen gesunden Geist.
Ja.
Und dieses Wohlfühlen durch den gesunden Körper überträgt sich halt auch auf das Gehirn.
Ja.
Und nochmal, Gehirn 20-25% des Energieverbrauchs und wir haben ein verdammt großes Gehirn gegenüber dem Restkörper im Gegensatz zu anderen Tieren. Und wenn der Körper gesund ist, dann ist halt auch das Risiko höher, dass der Geist besser ist.
Ja.
Mhm. Also das ist natürlich ganz wichtig. Wir versuchen das ja auch hier, unsere Patienten immer zu bewegen.
Ja.
Nur ist es halt manchmal schwierig, gerade wenn man am Anfang bei einer schweren Depression einfach gar nicht mehr mag.
Ja. Ja.
Also Joggen ist dann eigentlich eine Qual.
Ja, ja klar. Ja.
Und es wäre Quälen. Also das muss man natürlich dosiert machen. In der Neurologie, da gibt es Studien, die zeigen, dass die wiederkörperliche Bewegung nach einem Schlaganfall teilweise Wirksamkeit hat, wie manche Medikamente, die dann regelmäßig gegeben werden. Also man muss sich bewegen, man muss versuchen, wieder in die Gänge zu kommen.
Mhm. Also das heisst, Sport kann Depression, aber auch Angstzustand positiv beeinflussen. Kann man das so sagen? Oder?
Ja, also bei der Depression sage ich immer, wenn jemand 6 von 10 hat, 10 wäre gesund, 0 ist ganz schlecht, und dann ist er so auf einem guten Weg, dann sage ich, dann verstärkt sich dann auch durch die körperliche Aktivität der Genesungsprozess. Das, das kann man schon sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir versuchen, die Leute bewegt zu halten, also auch wenn es ihnen noch schlechter geht. Aber jetzt jemand mit einer 3 von 10 zum Joggen zu bewegen, das ist schwierig.
Schwierig, ja.
Aber was man eben auch weiß, dass das Gehirn durch diese körperliche Bewegung auch die Plastizität wieder steigert. Das heißt, die Neuverknüpfung von den Neuronen, also von den Nervenzellen, aber auch die neue Bildung von Nervenzellen, die wird angeregt. Ja. Und also das, die Chance wird höher, dass man letztendlich ja, wieder gesündere Verknüpfungen im Gehirn hat, um das mal sehr vereinfachend zu sagen. Ja.
Du hast vorhin auch nicht darüber geredet, dass es so schwierig ist, vielleicht Betroffene ja, zu motivieren, wie Schizophrenie ist. Das ist ein grosses Thema. Ich glaube, dort wäre Bewegung noch wichtig, oder?
Ja.
Aber ja, das eins von den ja, ich glaube, Symptome ist Antriebslosigkeit von Schizophrenie.
Genau.
Ist ja noch schwierig, oder?
Also es gibt ja verschiedene Formen letzten von den Verläufen bei der Schizophrenie, aber es gibt halt auch Verläufe zum Beispiel mit ausgeprägter Negativsymptomatik. Ja. Das ist also weniger als normal. Positiv war mehr als normal, wer Stimmen hören. Und bei den Negativsymptomen, die Menschen haben dann, ja, das ist nicht mangelnder Wille.
Ja.
Sie haben gar nicht, also das ist letztendlich wie beim Auto, die haben überhaupt kein Gas. Ja?
Ja,
das ist keine Bremse, sondern es ist kein Gas. Und wie bringe ich jetzt einen Patienten mit einer schizophrenen Erkrankung mit Negativsymptomatik zum Joggen?
Ja, ja. Ja, genau.
Und das ist schwierig. Ja.
Also du bringst ja mir schon schwer zum Joggen, wie ich vorher gesagt habe.
Ja, und das ginge mir genauso, das geht mir genauso, aber wenn man sich überwunden hat, ist das ja was sehr Positives. Ich muss gestehen, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Patienten mit Schizophrenie ist, wenn sie sich überwunden haben, aber wahrscheinlich haben wir das gleiche Gefühl. Ich habe übrigens früher tatsächlich auch mit Patienten mit Schizophrenie Fußball gespielt, eine Zeit lang, ja, im Waldau-Gelände in Bern. Und das war toll. Ja? Und dann hat man die auch motiviert. Ja? Aber man muss, wenn das gelingt, und da gibt es Studien aus München, aus der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität, wo übrigens Herr Alzheimer gewirkt hat.
Ah,
ja,
okay.
Ja, genau. Da gibt es auch einen Alzheimer-Saal. Und da hat Herr Falkheim mit seinem Team untersucht, wie ist denn, ja, die haben geschaut, sie haben versucht, in einem Programm Patienten mit Schizophrenie zu bewegen. Mhm. Also wirklich mit Nachdruck zu motivieren und anzuregen.
Ja.
Und das ist wohl auch gelungen. Und das Spannende ist, man hat vor und nachher die Hirnfunktion gemessen, also mit funktioneller Bildgebung, mit Kernspintomographie. Und tatsächlich hat man gesehen, dass einerseits die Funktion sich verbessert hat, aber auch, dass letztendlich, ja, es gibt bestimmte Marker, die darauf hinweisen, dass letztendlich auch das Gehirn sich angefangen hat, im positiven Sinne umzustrukturieren. Also das Anregen von körperlicher Aktivität hat selbst bei chronischen Verläufen noch eine positive Wirkung. Mhm. Also ich versuche bei jedem Patienten mit Schizophrenie, mit chronischen Verläufen, gehen Sie doch mal joggen.
Mhm.
Aber es gibt Patienten, da sage ich es regelmäßig und haben sich jetzt angemeldet, nächste Woche.
Ja, ja.
Ja, ich verstehe es, aber das Risiko ist ja auch dadurch, die rauchen dann stattdessen.
Ja, ja,
und dann haben die natürlich viel niedrigere Lebenserwartung.
Ja, genau.
Ja, ja.
Jetzt, wir haben ein bisschen über Leistung geredet, Brain Health. Jetzt müssen wir auch ein über das Emotionale reden. Und zwar so ein bisschen die Ebene von der Beziehung. Oder? Das hat ja einen grossen Einfluss auf das Hirn. Also, wenn ich mich jetzt zurückdenke, das erste Mal, ich mich verliebt habe, oder so, das ist ja so eine, das hat mir sicher auch wieder eine unglaubliche Ausschüttung von Sachen. Aber nimm es mal ein bisschen mit, das hat die Beziehungen und so weiter. Was machen die mit dem Hirn?
Also ich wollte noch zu dem ersten Verliebten sein sagen.
Ja, da unbedingt.
Ja, da gibt es ja Studien, die fast schon zeigen, dass es fast ein psychoseartiger Zustand ist, mehr so eine Glückspsychose. Ja.
Ja.
Und klar, das ging mir genauso. Und das sind natürlich wunderschöne Zustände. Und ich glaube, das vergisst man auch nicht.
Ja.
So, ja. Ja. Es dient ja aber auch dann der Bindung. Ja. Und das sorgt dafür, dass die Partnerschaft dann gebunden wird. Und das ist auch die soziale Bindung. Und da wissen wir natürlich sozial, also der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja? Und da kann man sagen, was man will. Natürlich gibt es Menschen, die auch mal froh sind, nicht unter Menschen zu sein. Und manche sind vielleicht lieber einsam auf einer Insel. Aber der grobe Durchschnitt, der ist sozial eingebunden.
Ja.
Und ich sage auch manchmal, ja, also ich kann jetzt ja nicht für Sie alle anderen Menschen verschwinden lassen. Ja? Das geht einfach nicht. Ja. Und diese soziale Eingebundenheit, wenn die sozialen Kontakte ja funktionieren und positiv sind, dann ist das etwas, was auch der psychischen und der anderen Gesundheit extrem hilft. Also gerade eine gelungene Ehe über Jahrzehnte, das ist etwas, da werden die Menschen auch alt.
Ja?
Also das erhöht wiederum das Risiko, alt zu werden.
Ja?
Also gemeinsam alt werden, wenn es eine gelungene Beziehung ist, dann ist das so. Ich habe gestern eine etwas bizarre Todesanzeige gelesen aus dem Ort, wo ich komme, aus Deutschland. Aber da stand dann halt drin, es war wie eine gelungene Ehe, stand dort eine fast gelungene Ehe. Also aber im positiven Sinne. Ja. Und die sind tatsächlich weit über 90 geworden beide. Okay. Also der Ehemann lebt noch und da ist halt die Frage, wann kommt die Todesanzeige für ihn? Ja. Weil danach dann das Risiko steigt, dass dann sozusagen diese Einheit, diese fast schon symbiotische Einheit zwischen den Eheleuten dann, die ist natürlich durch den Tod gebrochen. Ja. Mhm. Und also umgekehrt ist natürlich so, wenn das soziale Umfeld nicht stimmt, dann erhöht das natürlich das Risiko massiv für psychiatrische Erkrankungen.
Also Einsamkeit.
Einsamkeit, aber auch, wir sehen das ja auch an Menschen, die zum Beispiel in der Kindheit massive Traumatisierungen erlebt haben. Das ist ja nicht etwas, was einfach verschwindet. Mhm. Da gibt es so ein bestimmtes Alter, so zwischen 11 und 15 sagt man, dass wenn man traumatisiert wurde und da reicht es mal von A nach B, von einem Dorf ins Nachbardorf zu ziehen und man rausgerissen wird aus seinem sozialen Umfeld, also die Mitschülerinnen und Mitschüler, da reicht das dann, wenn sie eine bestimmte, wenn du eine bestimmte Genetik hast, da hast du dann erhöhtes Risiko, später eine Depression zu bekommen oder eine posttraumatische Belastungsstörung und sowas. Mhm. Also wenn natürlich das soziale Umfeld nicht stimmt, dann hat man ein hohes Risiko, auch später eine psychiatrische Erkrankung zu bekommen und andere in Folge, weil der ganze Körper wiederum unter Stress leidet.
Mhm. Jetzt haben wir die verschiedenen Themen ein bisschen miteinander diskutiert. Aber wir haben gesagt, Neurologie, Psychiatrie, sehr eng verbunden. Vielleicht mal noch eine Frage persönlich. Oder? Du hast vorher gesagt, du bist in der Neurologie tätig, in der Psychiatrie. Du verbindest ja genau das. Du hast eigentlich genau das Ganzheitliche. Das wirkt sich sicher auch auf die Tätigkeit hier in der Privatklinik Meiringen von dir.
Ich weiß nicht, was meine Mitarbeitenden sagen. Ja.
Die fragen wir das jetzt nach.
Ja, genau. Podcast. Aber ich lege zum Beispiel sehr Wert auf diese ganzen Faktoren. Ja, also ich will dann auch wissen, was ist das Neurologische, was ist das Internistische. Mhm. Ein schönes Beispiel ist ja aus der inneren Medizin oder aus der Endokrinologie, also aus der Hormon Heilkunde sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das so übersetzen würde. Ja. Schilddrüsenerkrankungen. Ja. Das ist massiv begleitet mit psychiatrischen Erkrankungen, vor allem Depressionen. Und das ist ganz wichtig. Also für mich ist ganz wichtig, das Ganzheitliche zu sehen. Ja, das sind die Faktoren von außen, die man hat. Das ist die Umgebung, in der man aufgewachsen ist, die Belastungsfaktoren, irgendwelchen Ärger bei der Arbeit oder in der Partnerschaft, Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen. Das sind alles hohe Risikofaktoren. Aber gleichzeitig sollten wir als Psychiaterinnen und Psychiater halt die Herzerkrankung nicht übersehen. Weil viele psychiatrische Patienten kommen das erste Mal seit langem überhaupt mal wieder zu Arzt oder Ärztin. Mhm. Und ich glaube, da spürt man schon auch diesen Aspekt. Ich habe heute in der Frühkonferenz habe ich Bilder gezeigt, einfach mal gezeigt, Bilder von einem Patienten mit einer langjährigen Alkoholabhängigkeit, was das dann halt auf dem Gehirn ausmacht. Ja. Mhm. Und das sah nicht so gut aus. Ja. Ja, also ja, das war jetzt nicht so, dass man da sagen müsste, der würde jetzt dement sein, aber man sieht ganz klar den langjährigen Alkoholabusus. Ja, und das muss man sehen. Das ist wichtig. Ja. Und ja, ich glaube, das merkt man dann schon. Also das ist mir sehr wichtig. Aber das Ganzheitliche.
Ja, genau, da profitieren sicher auch die Betroffenen. Jetzt, wenn wir ein bisschen schauen, wir haben die Faktoren angeschaut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message jetzt, ja, was können wir machen, dass wir unser Hirn aktiv gesund halten? Also Prävention.
Prävention. Es gibt ja verschiedene Arten von Prävention. Eigentlich die beste Prävention wäre es eigentlich, dass es überhaupt keine psychiatrischen, neurologischen Erkrankungen mehr gibt.
Gut, ja.
Das werden wir nicht mehr erleben. Ja, vor allem habe ich mir dann auch überlegt, was hieße das? Das ginge eigentlich nur durch genetische Manipulation. Mhm. Ja. Und das ist die Frage, ob wir das überhaupt wollen. Und es gibt ja bestimmte, sagen wir auch psychiatrische Auffälligkeiten, die ja nicht nur vom Nachteil sind. Mhm. Ja, und das muss man auch wiederum sehen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist im Sinne der Primärprävention, also dass man wirklich schaut, dass man rechtzeitig die Erkrankungen erkennt. Also ein Beispiel wäre, wenn jetzt jemand sich überlegt, ich möchte jetzt kiffen. Mhm. Ja? Ja, und ich sage das dann auch immer den jungen Leuten. Ja, kiffen ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie regelmäßig Alkohol trinken. Dumm nur, wenn man in der Familie eine Neigung zu Schizophrenie oder zu Depression hat, dann würde ich die Finger weglassen. Und das wäre jetzt Primärprävention in dem Sinne, hier nicht kiffen. Ja, weil das Risiko tatsächlich steigt, wenn man dann kifft, dass man die Gene anschaltet, die dann zur Schizophrenie führen. Das wäre in dem Sinne. Und ansonsten ein gesundes Leben. Ja, ein anregendes Leben, Sprachen lernen, ein Musikinstrument lernen und immer aktiv bleiben, auch geistig. Deswegen ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel dann mit 65 in die Rente übergeht, dass man aktiv bleibt und dann nicht einfach nur in der Ecke hockt, sondern einfach wirklich einfach Dinge unternimmt, soziale Kontakte, die sind sehr wichtig, um die Gehirngesundheit zu stützen. Einfach auch weiterhin, man muss es so verstehen, das Gehirn als Muskel. Ja? Und wenn man den Muskel halt nicht übt, dann geht es nicht.
Ja, trainieren. Ja. Aber das heisst, du hast vorhin gesagt, Sprache lehren. Ja. Du bist, glaube ich, Sprache am Lehren. Ist das genau der Grund, warum du Sprache lehrst? Auch nicht, oder?
Naja, also ich habe mich jetzt erfolglos an Französisch abgearbeitet, Duolingo, aber jetzt im Italienischen ist es besser.
Also du lernst Italienisch
jetzt? Ich lerne jetzt Italienisch, aber wenn man Latein in der Schule hatte, ist es auch nicht so schwierig.
Das hilft dir.
Das hilft, ja. Und wenn man dann noch in der Umgebung Menschen hat, die Italienisch sprechen, dann ist es einfacher.
Ja, das ist ja schön. Ja.
Aber man sagt zum Beispiel, das neue Instrument, Lernen eines Instrumentes als Erwachsener würde, das man sagt, aber es gibt schon Hinweise darauf, dass man 5 IQ-Punkte mehr hat.
Okay.
Und warum ist das so? Weil man dann lernt noch eine andere Schrift. Man muss ja erstmal die Noten lernen. Man lernt den Rhythmus, man lernt den Takt und man lernt letztendlich auch dann motorisch, also zum Beispiel jetzt einem Blasinstrument, dann die Klappen zu bedienen und dann auch noch gleichzeitig die Luft zu halten. Also das sind alles Dinge, die den Körper in Übung halten. Mhm. Und das ist für das Gehirn, das ist wirklich Gehirnjogging. Ja? Das sind verschiedene Aufgaben gleichzeitig. Und wer ein Instrument lernt, weiß, Takt halten, Noten lesen und dann noch auf den Lehrer gucken und dann noch auf die Mitspielenden gucken, ja, das ist eine komplexe Angelegenheit. Und es gibt natürlich Leute, die können das einfach, aber wenn man das als Erwachsener lernt, dann macht man Gehirnjogging. Also ich kann das nur.
Spannend, der erste Ausdruck, ich durfte mal einen Chirurg porträtieren, der jeden Morgen in die Kirche Gorgel spielt. Und hat mir gesagt, das ist mein Gehirnjogging, dass ich am Morgen genau das mache. Also wie du jetzt gerade
hast. Ja. Es ist so, tatsächlich, es gibt eine überdurchschnittlich häufige Anzahl von Musikern bei den Ärzten.
Okay.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt, ich kenne auch viele Ärzte, die sich überlegt haben, erst Musik zu studieren.
Okay.
Ja, und wahrscheinlich dient das wirklich auch dem Ausgleich und der Anregung. Ja, man fragt sich wirklich, was das dann auch anregt. Vielleicht ist es auch dann diese Komplexität, die dann halt auch verlangt wird im ärztlichen Beruf. Ja. Mhm. Und das ist natürlich Entspannung, wenn man richtig gut spielen kann. Ja.
Das ist es so, ja. Genau. Ich sage zum Schluss, was sollten Menschen über das Gehirn wissen oder unbedingt verstehen? Schwierig, ja?
Das ist schwierig. Ja. Also erstmal, dass es ein extrem wichtiges Organ ist, dass man das schützen sollte, dass man das üben sollte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mit dem Gehirn wirklich dem Sitz sozusagen der Seele sehr vernünftig umzugehen hat. Man muss unbedingt wissen, da gibt es ja leider immer noch das Stigma, dass circa, ich habe es vorhin nochmal nachgeschlagen, aktuell ein Achtel der Menschheit eine manifeste psychiatrische Erkrankung haben. Im Moment 40% aller Menschen haben einmal im Leben eine manifeste psychiatrische Erkrankung. Also man muss Sorge tragen und wenn man sowas hat, auch nicht zögern, sich Hilfe zu holen. Das ist ganz wichtig. Ja. Das wäre dann die Sekundärprävention, wenn ich mich nicht, also das, beziehungsweise, dass man halt wirklich dafür sorgt, dass man in Behandlung kommt, dass man es rechtzeitig erkennt und dass man dann später halt auch dafür sorgt, dass es dann so bleibt. Also man muss so wie sonst zum Körper auch Sorge tragen. Was aber noch mir wichtig ist, das Gehirn ist und bleibt für mich das faszinierendste Organ. Ist wahrscheinlich das komplexeste Wesen zurzeit auf dem Planeten. Ich weiß nicht, ob uns demnächst die künstliche Intelligenz übertrifft. Ich weiß es nicht. Und ich bin auch noch ganz froh, dass wir es nicht entschlüsselt haben bis jetzt. Ja. Wir können also nicht Gedanken lesen. Man kann zwar die politische Richtung ungefähr grob abschätzen im Hirnscanner. Das ist tatsächlich so. Ja, das hat man in den USA gemacht. Man kann also Republikaner von Demokraten mit bestimmten Aufgaben unterscheiden. So grob, ja. Aber ich hoffe nicht, dass es mehr wird.
Ja. Genau, ich glaube, da hat so viel Gefahr dahinter. Man könnte voneinander einfach die Gedanken lesen.
Genau, die Gedanken sind nämlich frei, wie ich immer zu sagen pflege. Ja.
Ganz genau. Hey, merci vielmals, Thomas. Einmal mehr, unglaublich viel, was wir mitnehmen können. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen, wieder in den Podcast zu kommen. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Und schön, dass du das Ganzheitliche reinbringst, wo wir heute so ein bisschen darüber geredet haben. Danke vielmals. Danke, und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Italienischlehrer. Jetzt nächstes Mal können wir vielleicht Italienisch reden, dann müsst ihr einfach auch anfangen lernen.
Okay, grazie.
Prego.
Buona giornata.
Alla prossima. Danke vielmals. Ja, und das war es. Psyche Unplugged von diesem Podcast. Hört rein, ihr könnt auch schauen auf YouTube, dort findet ihr nämlich auch, wie der Thomas und ich da sitzen und das interessante Gespräch dürfen führen. Ja, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.